Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht's heute um die Ursprünge der Malerei. In Indonesien wurde jetzt nämlich an einer Höhlenwand eine Jagdszene entdeckt, die über 50.000 Jahre alt ist. Mehr über das erste bekannte Kunstwerk der Welt verraten wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Pannen bei Boeings Raumschiff Starliner. Und wir schauen auf eine neue Studie zu den Ursachen von Long-Covid. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Dass wir Menschen einander gern Geschichten erzählen, um unser Wissen und unsere Erfahrungen zu teilen, ist eine der Eigenschaften, die uns auszeichnet. Wie weit die Ursprünge der Erzählkunst zurückreichen, das ist allerdings eine Frage, die schwer zu beantworten ist, denn schriftliche Überlieferungen gibt's aus prähistorischer Zeit ja nicht. Was es aber gibt, sind Höhlenmalereien, die Geschichten erzählen können. In Indonesien wurde jetzt eine entdeckt, die vor über 51.000 Jahren entstanden sein muss und damit einige tausend Jahre früher, als man bislang für möglich gehalten hatte. Details zum neuen Rekordhalter stehen heute im Fachmagazin Science. Der Wissenschaftsjournalist Michael Stang hat sie gelesen. Michael, um was für ein Kunstwerk handelt es sich da genau?
Ja, um nicht weniger als uralte Bildergeschichten, also Höhlenmalereien, die als neuer, ältester, bislang bekannter Beleg für Storytelling gelten. Und zwar hat ein großes Forschungsteam, allein die Autorenschaft in der Nature-Studie umfasst 23 Namen, in einer Kalksteinhöhle auf der indonesischen Insel Sulawesi ein rotes Wandbild entdeckt. Genauer gesagt ist in der Höhle Leang Karampuang dieses frühe Kunstwerk zu sehen. Und was ist da zu sehen? Das sind drei menschliche Figuren mit Stöcken, die mit einem Wildschwein interagieren. Also es könnte sich wahrscheinlich um eine Jagdszene handeln.
Jetzt sind Höhlenmalereien für Archäologen ja an sich nichts Neues. Auch in Europa kennen wir sowas aus Lascaux oder Chauvet in Frankreich zum Beispiel. Was ist das Besondere an diesen Funden auf Sulawesi jetzt?
Ja, vor allem das Alter. Also viele Jahrzehnte lang galten Felsbilder aus europäischen Höhlen als die ältesten menschlichen Kunstwerke. Und in der Archäologie gab und muss man sagen, gibt es wahrscheinlich auch noch viele Forschende, die Europa als Ursprung der Kunst gesehen haben. Da hat wohl auch ein gewisser Eurozentrismus eine Rolle gespielt. Aber das ist offenbar falsch, denn Höhlenmalereien als Ausdruck dieser urmenschlichen künstlerischen Fähigkeit gab es schon viel früher. Und zwar eben in Südostasien vor weit über 51.000 Jahren. Und das Besondere an dieser Studie ist jetzt auch, dass es sich nicht nur um einen Einzelfund handelt, sondern die Forschenden haben auch eine andere bereits bekannte Höhlenmalerei neu datiert. Das ist ein 4,5 Meter großes Felsbild in einer weiteren Höhle auf derselben Insel. Da sieht man eine mythische Jagdszene mit Menschen, mit Warzenschwein, Zwergrindern und fiktiven Figuren. Und diese Malerei wurde zuvor auf ein Alter von mindestens 43.900 Jahren datiert. Und jetzt zeigt die Neudatierung, dass das Bild schon rund 4.000 Jahre früher gefertigt wurde, also mindestens 48.000 Jahre alt ist.
4.000 Jahre Differenz, das ist selbst für Archäologen ja kein Klacks oder eine lange Zeit. Wie genau sind diese Malereien jetzt so viel präziser datiert worden?
Also man muss sagen, die Datierung solcher Felsbilder, die ist eigentlich immer schwierig. Es gibt ja kaum brauchbares Material für die Altersbestimmung. Die Felswand war schon da, da wurde irgendwann ein bisschen Farbe aufgetragen, die aus Pigmenten besteht, die auch im wahrsten Sinne des Wortes steinalt sind. Und deshalb behelfen sich die Forschenden mit einem Trick. Und zwar analysieren sie Kalkablagerungen, Calciumcarbonatkrusten, die sich auf dem Felsbild befinden. Denn die sind ja erst entstanden, nachdem die Malerei angefertigt wurde. Und dadurch erhält man ein Mindestalter des Kunstwerks, was auch bedeutet, dass die Malerei viel älter sein kann als diese chemische Verbindung der Elemente Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und das Problem bislang war, dass die Gesteinsschichten häufig sehr komplex sind und das Alter vieler Malereien deswegen auch unterschätzt wurde.
Und wie haben die Forscher dieses Problem jetzt gelöst?
Ja, mit einer Methode, die nennt sich LAU-Methode, Laserablation Uran-Serienbildgebung. Und da kommt ein Laser zum Einsatz, der an ein Massenspektrometer gekoppelt ist und die Calciumcarbonatproben schonend und ohne Vorbehandlung vom Felsen abträgt. Und im Labor kann man dann den Zerfall von Uran zu Thorium messen. Und das erlaubt wirklich Messungen mit nie dagewesener Präzision. Und ein Vorteil ist auch, dass dieser neue Ansatz schneller und kostengünstiger als vorherige Methoden ist und auch deutlich weniger Material braucht. Also es gibt ein geringeres Risiko, die Kunstwerke zu beschädigen.
Was ist denn das Fazit der Wissenschaftler jetzt? Also wie deuten Sie diese Ergebnisse, diese Funde?
Naja, sie sagen, dass das visuelle Erzählen von Geschichten viel älter ist als bislang bekannt. Und die These, dass Menschen damit erst vor 14 oder 11.000 Jahren in Europa damit begannen, Ja, das ist wirklich falsch, dass man da erst menschliche Figuren an die Felswände gebracht hat. Menschen haben sich also schon sehr viel früher gegenseitig Geschichten erzählt und das hat sich offenbar nicht in Europa direkt entwickelt, sondern vermutlich schon in anderen Teilen der Welt, vor allem eben in Südostasien, genauer gesagt in Indonesien auf Sulawesi.
Auf Sulawesi in Indonesien wurde die älteste Höhlenmalerei der Welt bislang gefunden und Michael Stang hat uns erzählt, welche Geschichte sie erzählt. Atomuhren sind die Taktgeber unseres modernen Lebens und ohne sie gäbe es kein Internet, keine Satellitennavigation, keinen Hochfrequenzhandel an den Börsen. Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, wo die genauesten Atomuhren in Deutschland stehen, tüftelt man schon an der nächsten Generation, die noch viel genauer ticken soll. Statt optische Übergänge in der Elektronenhülle von Atomen als Taktgeber zu nutzen, nehmen die Physiker jetzt Atomkerne ins Visier. Frank Rothe-Lüschen hat sich das mal angeschaut.
Braunschweig, ein Labor an der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Der Versuchsaufbau ist unübersichtlich. Ein Metallgestell mit Laserkomponenten und in Alufolie eingewickelten Vakuumröhren, verbunden durch Kabel und Schläuche. Doch das Experiment, das Eckhard Peik und seine Leute mit der komplexen Apparatur gemacht haben, sieht zunächst einmal ziemlich simpel aus. Sie feuerten Laserblitze auf einen kleinen Kristall.
Wir strahlen den Laser für eine Minute ein, dann schalten wir den Laser aus, schalten den Fotodetektor ein.
Das ist eine Art Hightech-Kamera.
Wenn wir mit dem Laser die richtige Frequenz getroffen haben, dann sehen wir entsprechend den Abfall der Fluoreszenz.
Will heißen, der Kristall glimmt minutenlang nach.
Wenn wir den Laser ein bisschen verstimmen, dann macht der Kristall nichts, dann sehen wir dort auch eben dieses Nachleuchten nicht.
Die Farbe der Laserblitze so abzustimmen, dass sie den Kristall zum Nachleuchten bringen, das war die Herausforderung. Klingt wie ein Praktikumsversuch, ist aber eine wissenschaftliche Großtat. Peiks Team hat die Grundlagen gelegt für eine neue Art von Atomuhr, die Kernuhr.
Beim nächsten Ton ist es 18 Uhr, 17 Minuten und 40 Sekunden.
Unsere offizielle Zeit wird aktuell vom Takt der Atomuhren vorgegeben.
Die Zeiteinheit heute ist also definiert über eine Frequenz im Cäsium-Atom, die sogenannten Cäsium-Uhren. Und die besten Cäsium-Uhren sind auf etwa 16 Stellen genau.
In 100 Millionen Jahren gehen sie nur um eine Sekunde falsch. Noch genauer ist eine neuere Variante, die optische Atomuhr.
Das ist etwas weniger als eine Sekunde auf das Alter des Universums. 13 Milliarden Jahre etwa.
Eine Kernuhr könnte noch präziser sein, denn während bei Atomuhren die Elektronenhüllen auf die Lasersignale reagieren, ist es bei der Kernuhr, ihr Name lässt es erahnen, der Atomkern.
Der Kern ist halt viel, viel kleiner, viel, viel stärker gebunden als die Elektronenhülle. Und daher kann man schon ganz gut anschaulich verstehen, dass das ein Objekt ist, was viel schwieriger von außen zu stören ist. Also äußere elektrische, magnetische Felder oder Stöße zwischen den Teilchen haben auf den Kern viel weniger Einfluss als auf die Elektronenhülle.
Dadurch tickt eine Kernuhr viel ungestörter vor sich hin als eine Atomuhr und damit viel präziser. Doch lange war unklar, wie das in der Praxis aussehen könnte. Zwar hatte die Fachwelt bald einen prinzipiell geeigneten Atomkern identifiziert, Thorium-229, aber
der Wert, wo ist diese Frequenz, wo muss man den Laser hin abstimmen, der war nicht bekannt.
Damit die Kernuhr funktionieren kann, muss die Frequenz des Lasers präzise zur Frequenz des Thoriums passen. Diese magische Frequenz hat das Team nun aufspüren können, indem es einen mit Thorium gespickten Kristall, entwickelt an der TU Wien, geduldig mit immer neuen Laserfrequenzen beschoss, bis der Kristall das gewünschte Nachleuchten gezeigt hat.
Insgesamt hat es fast 9 Monate gedauert.
Damit wäre zwar die Grundlage geschaffen für eine Kernuhr, für ein funktionsfähiges Exemplar aber wird es noch jahrelange Arbeiten brauchen, etwa am Laser. Am Ende könnte eine Uhr stehen, die noch einmal 10-mal genauer ist als die heutige Technik. Spannend dürfte die Kernuhr sein, um grundlegende Fragen der Physik in Angriff zu nehmen, glaubt Eckhard Peik.
Wie verhalten sich die Naturkonstanten? Sind die Konstanten driften? Gibt es irgendwelche Effekte, in denen sich nicht alle Uhren gleich verhalten, wie es die Relativitätstheorie voraussagt?
Vielleicht, so spekulieren manche, finden sich dann Abweichungen zu Einsteins Relativitätstheorie. Für die Physik wäre das nichts Geringeres als eine Revolution.
Von der Atomuhr zur Atomkernuhr, ein Beitrag von Frank Rothe-Lüschen. Mit der Präzision einer Atomuhr läuft beim US-Konzern Boeing schon lange nichts mehr. Nach mehreren gravierenden Pannen bei den Flugzeugen läuft es nun auch in der Raumfahrt nicht mehr rund. Denn der Starliner, das kleine Raumschiff, mit dem Boeing künftig Astronauten zur internationalen Raumstation transportieren will, das kommt nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Erst gab es technische Probleme und Verzögerungen ohne Ende. Und jetzt wird auch noch der erste bemannte Shuttleflug zur Odyssee im Weltraum. Vor 4 Wochen hat der Starliner an der ISS angedockt und sollte eigentlich längst schon wieder zurück auf der Erde sein. Wegen verschiedener Defekte hängt er aber immer noch im Orbit fest, genau wie die 2 Astronauten, die an Bord waren. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und Raumfahrtexperten Dirk Lorenzen: Was genau ist das Problem da oben?
Beim Hinflug zur internationalen Raumstation gab es ein Problem mit einem Heliumkreislauf. Helium wird da gebraucht, dass der Treibstoff immer mit dem richtigen Druck in die Triebwerke kommt. Da ist einfach ein bisschen Helium verloren gegangen. Und dann gab es sehr viel ernster auch Probleme mit den Steuerdüsen, als man wirklich die internationale Raumstation angesteuert hat. Da muss man sehr ganz langsam sich heranrobben. Da gab es einfach, sind einige dieser 30 Steuerdüsen sind da ausgefallen und ja, hat dann das Andocken verzögert. Und wenn man dann sich anguckt, wie viele Jahre diese ganze Mission verzögert war, was es immer wieder für Pannen gab, dann passt das eben auch hinein ins Bild. Und man merkt an dieser Starliner-Mission, da ist irgendwie der Wurm drin.
Wie brenzlig ist die aktuelle Situation, wo also der Starliner jetzt quasi da oben festhängt?
Bei den Heliumlecks sagen alle Fachleute, das sei nicht so weiter schlimm. Das ist im Moment, tritt da auch nichts aus. Da ist alles versiegelt. Das taucht wohl erst wieder auf, wenn man wirklich dann abgedockt hat. Deswegen liegt im Moment der Fokus auf diesen Steuerdüsen. Da versteht man eben nicht, warum von diesen rund 30 Düsen 5 so merkwürdig reagiert haben. Und da macht man etwas sehr Kurioses. Man nimmt identische Stücke, die man am Boden hat, setzt sie in eine Brennkammer am Luftwaffenstützpunkt White Sands in Mexiko. Und man spielt jetzt diese gesamte Mission nochmal durch. Man macht genau diese Anzahl von Feuerstößen, das sind einige hundert, immer verschieden lang, spielt also durch, was diese Düsen da an Bord erlebt haben, um sich dann hier an den Boden anzugucken, hat sich da irgendwas verändert. Man will dann auch den weiteren Verlauf der Mission, das Abdocken und das Annähern an die Erde durchspielen. Und erst wenn man das alles ausgiebig getestet hat, dann will man entscheiden, wann und wie es zurück zur Erde geht.
Das heißt, die Mission ist jetzt erstmal on hold und alle wichtigen Dinge passieren auf der Erde quasi?
So ist das. Die da oben müssen jetzt einfach erstmal abwarten. Diese Tests dauern mindestens 2 bis 3 Wochen. Dann erst wird man weitersehen. Und man sagt eben, man will jetzt testen, weil eben das Raumschiff oben noch angedockt ist. Man macht sogar manchmal so für 1 Sekunde ganz kurz diese Düsen nochmal an, um weitere Daten zu sammeln. Wenn erstmal der Starliner abdockt und zur Erde zurückkehrt, dann wird dieser Teil, praktisch der Motorblock, dann vorher abgesprengt. Der tritt unkontrolliert in die Atmosphäre ein und wird verglühen. Dann kann man nicht mehr testen. Und deswegen sagen die Teams bei Boeing, sie wollen jetzt die Versuche durchführen. Und die NASA sagt auch, okay.
Jetzt sind ja mit dieser Boeing-Kapsel auch die Astronautin Sunny Williams und ihr Kollege Butch Wilmore auf der ISS gestrandet. Ich habe gelesen, also zu essen gibt es da vorläufig noch genug. Aber wie lange könnten die beiden denn da noch ungeplant oben bleiben müssen?
Also beim Stichwort gestrandet würden jetzt Vertreter und Vertreterinnen von NASA und Boeing sofort heftigst protestieren. Es gab da eine wirklich ungewöhnlich emotionale Pressekonferenz vor einigen Tagen, wo man eben gesagt hat, nein, die seien da nicht gestrandet. Die könnten ja im Notfall sofort zurück. Dann hat man auch ein Beispiel genannt. In der letzten Woche ist ja ein russischer Satellit explodiert und für kurze Zeit bedrohten diese Trümmer auch die Raumstation. Da sind alle da oben an Bord schnell in ihre jeweiligen Kapseln geflüchtet, um im Falle eines fatalen Treffers sofort zur Erde zurückkehren zu können. Diese beiden waren dann auch im Starliner, also das würde eigentlich funktionieren. Aber man sagt jetzt, man will eben dieses Problem verstehen und man sagt, nach 3 Monaten könnten die da problemlos bleiben. Ein Knackpunkt, dachte man vorher, wären die Batterien im Starliner. Da hieß es immer, die halten so 45 Tage, aber die werden sehr gut überwacht, auch immer wieder da oben aufgeladen. Die sind noch frisch wie am ersten Tag, also das kann sich durchaus noch hinziehen.
Okay, wir drücken natürlich die Daumen, dass Boeing die Probleme in den Griff bekommt, aber selbst wenn, das Image als zuverlässiger Raumfahrtkonzern ist damit ja trotzdem schon ziemlich angekratzt, oder?
Das ist eine völlige Blamage und man sieht ja die Probleme in der zivilen Luftfahrt. Nun läuft auch in der Raumfahrt sehr viel schief und man muss sich die Geschichte angucken. Vor 10 Jahren haben SpaceX, damals völlig unbekannt, ein Newcomer, und Boeing Geld bekommen, diesen Nachfolger für den Space Shuttle zu bauen. Bei SpaceX haben viele die Nase gerümpft, ob das damals kleine Unternehmen das denn wirklich kann. SpaceX liefert seit 2020 ordentlich, macht Routineflüge. Boeing hat immer noch riesige Probleme. Es ist ein Trauerspiel.
Vielen Dank an Dirk Lorenzen. Wir haben gesprochen über den Starliner, Boeings Astronautentransporter, der bis auf Weiteres festhängt an der ISS. Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist in Deutschland gerade wieder auf dem Vormarsch. Aber weil kaum noch jemand schwer krank wird, ist das irgendwie halb so wild. Eigentlich. Denn es gibt ja bei jeder Corona-Infektion immer noch das Risiko, sich Long-Covid einzufangen und damit gesundheitliche Probleme, die Wochen oder Monate lang anhalten können. Die Ursachen für diese langfristigen Erkrankungen, die sind noch immer nicht wirklich verstanden. Eine Studie in Science Translational Medicine deutet jetzt aber darauf hin, dass die Aktivierung des Immunsystems eine Schlüsselrolle spielen könnte. Details von Volkert Wildermuth.
Es gibt eine ganze Reihe plausibler Mechanismen für die langanhaltenden, schweren Symptome, unter denen Patienten mit Long- und Post-Covid leiden. Fehlgeleitete Antikörper könnten die Ursache sein, aber auch Virenreste, kleine Blutgerinnsel oder Störungen im Muskelstoffwechsel. Häufig zeigen die Betroffenen erhöhte Entzündungswerte im Blut.
Die müssen irgendwo herkommen. Und mit einem PET-Scan können wir im ganzen Körper sehen, was sich nach Corona verändert.
Michael Peluso ist Infektionsforscher an der Universität von San Francisco. Er hat 24 Betroffene mit einem speziellen, bildgebenden Positronen-Emissionstomographen untersucht, der aktivierte Immunzellen sichtbar macht, sogenannte T-Zellen.
Bei Patienten mit Long-Covid war deren Aktivität in manchen Geweben erhöht. Im Rückenmark, in den Blutgefäßen des Herzens, in der Lunge und im Magen-Darm-Trakt.
Long-Covid-Betroffene mit auffälligen Befunden in der Lunge litten häufiger an Atemnot und andauerndem Husten. Bei den anderen Organen war die Beziehung zwischen Immunaktivität und Symptomen nicht so eindeutig. Hier weiterzukommen ist nicht einfach. Aber 5 Long-Covid-Patientinnen und Patienten mit Auffälligkeiten im Verdauungstrakt waren zu einer Darmbiopsie bereit.
Wir konnten im Darm auch nach längerer Zeit Reste von SARS-CoV-2 nachweisen. Das war überraschend. Es weist darauf hin, dass es im Körper nach wie vor aktive Viren geben muss. Das könnte ein Ansatzpunkt für klinische Studien sein.
Studien mit dem Virenhemmer Paxlovid bei Long-Covid-Patienten laufen bereits. Michael Peluso glaubt aber, dass es sich lohnen könnte, weitere Wirkstoffe zu erproben, zum Beispiel Antikörper gegen SARS-CoV-2 oder Substanzen, die das Immunsystem beeinflussen. Gegenüber dem britischen Science Media Center sagte der Londoner Immunologe Danny Erdmann, die neue Studie sei wichtig, weil sie Ansatzpunkte für mögliche Therapien liefern würde. Weil die speziellen PET-Scans so aufwendig sind, wurden nur 24 Personen untersucht. Die Aussagekraft der Studie ist also beschränkt. Aber Michael Peluso verweist auf einen Befund, dem in jedem Fall weiter nachgegangen werden sollte. Das Team hat nämlich nicht nur Long-Covid-Betroffene untersucht, sondern auch Menschen, die sich nach einer Corona-Infektion wieder völlig gesund fühlten.
Was wirklich überraschend und schockierend war, praktisch alle, die vor Monaten oder Jahren Corona hatten, zeigten eine erhöhte Aktivität der Immunzellen im Vergleich zu Scans, die wir vor der Pandemie gemacht hatten. Wir fragen uns deshalb, ob dieses Virus das Gleichgewicht des Immunsystems verschoben hat und wir jetzt alle eine veränderte Grundaktivität der T-Zellen haben.
Für klare Antworten war die Studie zu klein. Bekannt ist aber, dass eine Corona-Infektion unabhängig von Long-Covid das Risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Autoimmunkrankheiten erhöht. Vielleicht hängt das mit den überaktiven T-Zellen zusammen. Es ist unklar, ob das alles eine spezifische Folge von SARS-CoV-2 ist oder ob auch andere Vireninfektionen langfristige Folgen haben, die bislang einfach nicht aufgefallen sind.
Volkert Wildermuth war das über neue Erkenntnisse zu möglichen Ursachen von Long-Covid. Bei uns geht's jetzt weiter mit den Meldungen, heute von und mit Magdalena Schmude.
Schulnoten sind nicht objektiv, sondern werden von Geschlecht, Körpergewicht, Ethnie und der sozialen Herkunft beeinflusst. Das geht aus Daten des Nationalen Bildungspanels hervor, die ein Forschungsteam aus der Schweiz ausgewertet hat. Dabei wurden die Schulnoten von mehr als 14.000 Jugendlichen aus der 9. Klasse mit ihren Ergebnissen aus standardisierten Kompetenztests verglichen, um zu untersuchen, ob Kinder mit den gleichen Fähigkeiten die gleichen Noten bekamen oder es Unterschiede gab, die sich mit Faktoren wie dem Geschlecht oder der Herkunft erklären ließen. Das Ergebnis? Ein höherer Body-Mass-Index wirkt sich bei gleicher Leistung negativ auf die Schulnoten aus. Ein höherer sozioökonomischer Status der Eltern verbessert dagegen die Noten. Die Unterschiede erklären die Forscher mit entsprechenden Vorurteilen bei den Lehrkräften, die Noten vergeben. Dabei können sich mehrere negative Faktoren sogar verstärken und so zu doppelten Nachteilen führen, berichten sie im Fachmagazin Plus One.
In den USA hat sich ein weiterer Mensch mit Vogelgrippe angesteckt.
Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC handelt es sich dabei um eine Frau, die sich bei Arbeiten auf einer Milchviehfarm im Bundesstaat Colorado mit dem H5N1-Virus angesteckt hatte. Die Frau hatte leichte Symptome der Vogelgrippe an den Augen gezeigt, die einer Bindehautentzündung ähneln. Sie konnte aber mit einem antiviralen Medikament behandelt werden. Es ist der vierte Fall, der seit April in den USA offiziell gemeldet wurde. Auch die drei anderen Infizierten hatten auf Milchviehfarmen engen Kontakt zu Kühen, die das Vogelgrippevirus in sich trugen.
Ein urzeitlicher Riesensalamander lebte vor den Dinosauriern.
Die fossilen Überreste von 4 Exemplaren wurden bei einer Ausgrabung in Namibia entdeckt. Sie sind bis zu 280 Millionen Jahre alt, wie Archäologen aus Argentinien und den USA im Fachmagazin Nature schreiben. Damit lebten sie rund 40 Millionen Jahre früher als die Dinosaurier. Das Raubtier wurde bis zu 2,5 Meter lang, hatte einen 60 Zentimeter großen, flachen Schädel und lange Reißzähne. Das Besondere ist aber sein Fundort, denn der war zu Zeiten des Riesensalamanders von Gletschern und Eis bedeckt. Bisher hatte man ähnliche Fossilien nur entlang des Äquators im heutigen Nordamerika oder in Europa gefunden und daraus geschlossen, dass die Tiere vor allem in heißen Sümpfen lebten. Die neuen Funde weisen darauf hin, dass die Tiere auch unter kälteren Klimabedingungen überleben konnten.
Semaglutid könnte das Risiko für eine Augenerkrankung erhöhen, die zum Verlust der Sehfähigkeit führt.
Semaglutid wird als Diabetes- und Abnehmmedikament verwendet und ist in den Präparaten Ozempic und Wegovy enthalten. Ein Forschungsteam aus den USA beschreibt im Fachjournal JAMA Ophthalmology, dass Patienten mit Diabetes, die Semaglutid anwenden, 4-mal häufiger an einer nicht-arteriellen anterioren ischämischen Optikusneuropathie erkranken als Personen, die mit anderen Wirkstoffen behandelt werden. Bei der Augenerkrankung wird der Blutfluss zum Sehnerv unterbrochen, was zum Verlust der Sehkraft bis hin zur Erblindung führen kann. Ob die Anwendung von Semaglutid und die Augensymptome tatsächlich miteinander in Verbindung stehen und ob das Medikament dafür verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt.
Nilpferde können fliegen.
Zumindest für Bruchteile von Sekunden. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Großbritannien, die Videomaterial von Nilpferden an Land ausgewertet haben. In rund 15% der Fälle, in denen die Tiere mit maximaler Geschwindigkeit unterwegs sind, verlassen alle 4 Füße für kurze Zeit gleichzeitig den Boden. Weil Nilpferde mit bis zu 2 Tonnen sehr schwer sind und sich die meiste Zeit im Wasser aufhalten, war über ihre Fortbewegung an Land bisher nur wenig bekannt. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin PeerJ vor.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 4. Juli. Die kleine, ferne Julisonne. Morgen früh um 7:15 läuft die Erde durch den sonnenfernsten Punkt ihrer elliptischen Bahn. Gut 152 Millionen Kilometer liegen dann zwischen Erde und Sonne. Wenn sich die Erde Anfang Januar im sonnennächsten Bereich ihrer Bahn befindet, ist der Abstand rund 3% geringer. Die Sonnenkugel leuchtet uns jetzt so klein wie sonst nie. Der gelbe Ball erscheint wie eine 2-Euro-Münze in knapp 3 Metern Entfernung. In diesem Modell ist uns die 2-Euro-Sonne im Januar 9 cm näher. Dieser Größenunterschied ist minimal und fällt mit bloßem Auge überhaupt nicht auf. Allerdings spielt er bei Sonnenfinsternissen eine bedeutende Rolle. Da die Sonne im Sommerhalbjahr besonders klein erscheint, finden in dieser Zeit eher die außergewöhnlich langen Sonnenfinsternisse statt. Denn wenn die Sonne sehr klein ist, bleibt sie länger hinter dem Mond verborgen. Zur Rekordlänge einer totalen Sonnenfinsternis von 7,5 Minuten kommt es nur, wenn gleichzeitig die Sonne besonders klein und der Mond besonders groß ist. Der Mond muss also im erdnächsten Bereich seiner Bahn stehen. Für die Temperaturen auf der Erde oder gar die Jahreszeiten spielt der größere Abstand zur Sonne keine Rolle. Wir haben jetzt Sommer, obwohl wir der Sonne so fern sind. Unsere Jahreszeiten entstehen, weil die Erdachse nicht senkrecht auf der Erdbahn steht, sondern um 23 Grad geneigt ist. auch wenn sie klein und fern ist. Die Sonne steht jetzt besonders hoch am Himmel und sorgt für lange Sommertage.
Genießen wir sie. Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.